Patientennotiz John. Patient gibt an, er fühle sich total gestresst. Außerdem schlafe er schlecht und habe Schwierigkeiten mit seiner Frau. Der Patient berichtet, andere Menschen würden ihm auf die Nerven gehen. Er sucht Hilfe, um mit all den Idioten zurechtzukommen.
Zeige Mitgefühl. Tief durchatmen. Zeige Mitgefühl. Zeige Mitgefühl. Zeige Mitgefühl.
Wie ein Mantra wiederhole ich diesen Satz im Geist, während mir dieser 40-jährige Mann gegenüber sitzt und von all den Leuten in seinem Leben erzählt, die Idioten sind. Warum, will er wissen, gibt es auf der Welt nur so viele Idioten? Werden sie schon so geboren? Oder werden sie erst später dazu? Vielleicht, so grübelt er, hat es ja was mit den vielen künstlichen Zusatzstoffen zu tun, die wir heutzutage mit unserem Essen abbekommen. Darum versuche ich, mich biologisch zu ernähren, erklärt er mir, damit ich nicht so ein Idiot werde wie all die anderen. Langsam verliere ich den Überblick, von welchem der vielen Idioten er gerade spricht. Dem Dentalhygieniker, der zu viele Fragen stellt und keine rhetorischen. Dem Kollegen, der immer nur Fragen stellt, der sagt nie, so oder so ist es, Punkt. Das würde ja heißen, dass er was zu sagen hat. Dem Fahrer des Autos vor ihm, der bei Gelb an der Ampel hielt, kommt gar nicht erst auf die Idee, dass andere es vielleicht eilig haben könnten. Dem Techniker von der Genius Bar bei Apple, der Johns Laptop nicht reparieren konnte. Echt ein Genie, der Mann. John, versuche ich gerade einzuwerfen, aber da legt er los und erzählt mir lang und breit eine Geschichte über seine Frau. Ich komme nicht einmal zu Wort. Dabei ist er eigentlich zu mir gekommen, damit ich ihm helfe. Ich bin übrigens seine neue Therapeutin. Seine vorherige Therapeutin, nett, aber eine Idiotin, konnte sich gerade mal 3 Sitzungen halten. Und dann wird Margot wütend. Können Sie sich das vorstellen? Erzählt er mir. Aber sie sagt nicht, dass sie wütend ist. Sie verhält sich nur wütend und erwartet, dass ich sie frage, was sie hat. Aber ich weiß genau, wenn ich sie frage, dann sagt sie die ersten 3 Mal nur nichts. Und beim 4. oder 5. Mal sagt sie dann vielleicht, du weißt ganz genau, was los ist. Worauf ich dann sage, nein, weiß ich nicht. Sonst würde ich dich ja wohl nicht fragen. Er lächelt. Breit. Ich will versuchen, mit diesem Lächeln zu arbeiten. Mir ist alles recht, was diesen Monolog in einen Dialog verwandelt und mir ermöglicht, eine Verbindung zu ihm herzustellen. Ich würde gerne verstehen, warum Sie gerade lächeln, sage ich. Gerade eben haben Sie mir erzählt, über wie viele Leute, Margot eingeschlossen, Sie sich ärgern. Und trotzdem lächeln Sie. Sein Lächeln wird noch breiter. Weißere Zähne als seine habe ich noch nie gesehen. Sie schimmern wie Perlen. Ich lächle, weil ich genau weiß, was meine Frau aufregt, Sherlock. Ah, entgegne ich. Also, stopp, unterbricht er mich. Das Beste kommt noch. Also, wie gesagt, ich weiß ganz genau, was los ist, aber ich habe einfach keine Lust, mir wieder einen ihrer Vorwürfe anzuhören. Also frage ich nicht nach, sondern gehe stattdessen zur Tagesordnung über. Er verstummt und guckt auf die Uhr im Bücherregal hinter mir. Ich würde diese Gelegenheit gern nutzen, um John zu bremsen. Ich könnte ihn darauf ansprechen, dass er gerade auf die Uhr gesehen hat. Fühlt er sich vielleicht gehetzt? Oder dass er mich eben Sherlock genannt hat? Hat er sich über mich geärgert? Ich könnte auch mehr an der Oberfläche bleiben, bei dem, was wir in der Psychologie die Patientenschilderung nennen, bei der Geschichte, die er erzählt. Ich könnte zum Beispiel versuchen zu verstehen, warum er Margos Gefühle mit Vorwürfen gleichsetzt. Bleibe ich aber bei dieser Schilderung, so würden wir in dieser Sitzung überhaupt keinen Draht zueinander bekommen. Denn John ist, wie mir allmählich klar wird, ein Mensch, der Probleme damit hat, eine Verbindung zu den Menschen in seinem Leben herzustellen. John, versuche ich einen neuen Anlauf, vielleicht könnten wir uns mal anschauen, was gerade passiert ist. Ja, gut, er schneidet mir das Wort ab. Ich habe ja noch 20 Minuten. Ich spüre den Anflug eines Gähnens, eines ordentlichen Gähnens. Nach meinem Empfinden braucht es schier übermenschliche Kräfte, um meine Kiefer zusammenzuhalten, wie in einem Schraubstock. Ich spüre, wie meine Muskeln sich sträuben und mein Gesicht zu den seltsamsten Grimassen verlocken, aber zum Glück kann ich dem Impuls zu gähnen standhalten. Was mir aber dummerweise entfährt, ist ein Rülpser und ein lauter noch dazu, als wäre ich betrunken. Bin ich nicht. Im Moment habe ich zwar selbst einige Probleme, aber Alkoholismus gehört nicht dazu. Der Rülpser reißt meine Lippen auseinander. Ich presse sie so fest zusammen, dass meine Augen zu Tränen beginnen. John scheint von all dem nichts mitbekommen zu haben. Logisch, er schimpft immer noch über Margot. Margot hat dies gemacht, Margot hat jenes getan. Ich habe dies gesagt, sie jenes, also habe ich gesagt. Während meiner Ausbildung hat mir eine meiner Supervisorinnen einmal gesagt, jeder Mensch hat etwas Liebenswertes. Und zu meiner großen Überraschung stellte ich später fest, dass sie damit recht hatte. Es ist unmöglich, einen Menschen immer besser kennenzulernen und ihn nicht irgendwann zu mögen. Wir sollten alle Feinde auf Erden nehmen und sie miteinander in einen Raum setzen, damit sie sich ihre Geschichten erzählen. Die Erfahrungen, die sie geprägt haben, ihre Ängste und ihre Kämpfe. Dann würden die Kontrahenten weltweit endlich miteinander auskommen. Ich habe buchstäblich an jedem Menschen, mit dem ich als Therapeutin gearbeitet habe, etwas Liebenswertes gefunden. Sogar an dem Mann, der einen Mordversuch beging. Unter seiner Wut steckt ein echter Schatz von einem Menschen. Daher nahm ich es John nicht krumm, dass er mir in der Woche zuvor bei unserer ersten Sitzung erklärt hatte, er käme zu mir, weil ich hier in Los Angeles ein Niemand sei. Was heißen sollte, dass ihm keiner seiner Kollegen aus der Fernsehbranche über den Weg laufen würde, wenn er zur Behandlung käme. Seine Kollegen, mutmaßte er, würden zu bekannten, erfahrenen Therapeuten gehen. Ich notierte diese Bemerkung zum Zwecke einer späteren Verwendung. Dann nämlich, wenn er bereit wäre, sich mir gegenüber zu öffnen. Ich zuckte auch nicht zusammen, als er mir am Ende unserer Stunde ein Bündel Geldscheine in die Hand drückte und meinte, er würde lieber bar bezahlen, weil seine Frau nicht wissen solle, dass er eine Therapie machte. »Sie werden sowas wie meine Geliebte sein«, konstatierte er. »Naja, eigentlich eher meine Nutte. Nichts für ungut, aber Sie sind nicht der Typ Frau, den ich zur Geliebten nehmen würde, wenn Sie wissen, was ich meine.« Ich wusste nicht, was er meinte. Jemanden, der blonder war? Jünger? Mit weißeren, strahlenderen Zähnen? Doch ich nahm an, dass dies einer von Johns Abwehrmechanismen war, mit denen er jede Form von Nähe ablockte und vor sich selbst leugnete, dass er andere Menschen brauchen könnte. »Haha, meine Nutte«, lachte er und blieb in der Tür stehen. »Ich komme einfach einmal pro Woche hierher, lade sämtlichen Frust ab, der sich aufgestaut hat, und keiner weiß es. Ist es nicht lustig?« »Oh ja«, wollte ich schon sagen, »super lustig.« Trotzdem war ich zuversichtlich, wie ich ihn so lachend über den Gang entschwinden hörte, dass ich auch John langsam, aber sicher mögen würde. Hinter der abstoßenden Fassade würde bestimmt etwas Nettes, ja vielleicht sogar Schönes zum Vorschein kommen. Aber das war letzte Woche gewesen. Heute scheint es, dass er schlicht und einfach nur ein Arschloch ist. Ein Arschloch mit Wahnsinnszähnen. Zeige Mitgefühl, zeige Mitgefühl, zeige Mitgefühl. Ich wiederhole still mein Mantra und konzentriere mich wieder auf John. Jetzt erzählt er von einem Typen aus dem Team seiner Sendung, der irgendetwas falsch gemacht hat. In Johns Version der Geschichte firmiert dieser Mann nur unter »der Idiot«. Und in eben diesem Moment fällt mir etwas auf. Johns Schimpftiraden klingen geradezu unheimlich vertraut. Nicht die einzelnen Vorfälle, aber die Emotionen, die sie in ihm auslösen. Und in mir. Ich weiß, wie viel Selbstbestätigung ich daraus ziehen kann, der Welt da draußen die Schuld zu geben für etwas, das mich frustriert. Zu leugnen, dass ich in dem existenziellen Drama namens »Mein unglaublich bedeutsames Leben« eine wie auch immer geartete aktive Rolle spiele. Ich weiß, wie es sich anfühlt, mit selbstgerechter Entrüstung in der Gewissheit zu schwelgen, dass ich im Recht bin und mir auf schreckliche Weise Unrecht widerfahren ist. Denn genau so habe ich mich den ganzen Tag über gefühlt. Was John nicht weiß, ist, dass ich total fertig bin, weil am Abend zuvor der Mann, den ich bald zu heiraten glaubte, aus heiterem Himmel mit mir Schluss gemacht hat. Heute versuche ich nun, mich ganz auf meine Patienten zu konzentrieren und erlaube mir nur, in den 10 Minuten Pause zwischen zwei Sitzungen zu heulen, worauf ich sorgfältig alle verräterischen Spuren von verlaufener Wimperntusche beseitige, bevor der nächste Patient meine Praxis betritt. Mit anderen Worten, ich gehe mit meinem Schmerz so um, wie ich vermute, dass John mit dem Seinen umgeht. Ich überspiele ihn. Als Therapeutin weiß ich so einiges über Schmerz und seine Verbindung mit Verlusterfahrungen. Aber ich weiß darüber hinaus noch etwas, das weniger häufig gesehen wird, dass Veränderung und Verlust stets Hand in Hand gehen. Veränderung ist ohne Verlust nicht zu haben. Darum sagen so viele Menschen, sie würden sich gerne ändern, nur um dann doch so zu bleiben, wie sie waren. Um John helfen zu können, muss ich herausfinden, welchen Verlust er erlitten haben könnte. Aber zuerst muss ich meinen eigenen Verlust verstehen. Denn im Moment kann ich nur an das denken, was mein Freund gestern Abend getan hat. Dieser Idiot. Ich sehe John an und denke, ich fühle mit dir, Bruder.